Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon ist Silja Schultheis. Zunächst die Nachrichten. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Pat Cox, wird morgen zu einem zweitägigen Besuch in der Tschechischen Republik erwartet. Neben Treffen mit Spitzenpolitikern stehen auch Diskussionen mit der Bevölkerung über den EU-Beitritt Tschechiens auf dem Programm. Der Besuch von Cox erfolgt gut 14 Tage vor dem tschechischen EU-Referendum, in dem die Bürger über die Mitgliedschaft ihres Landes in der Europäischen Union entscheiden werden. Stationen des EU-Parlamentspräsidenten werden neben Prag das südböhmische Český Krumlov, Krumau, sowie das nordmährische Ostrava, Ostrau sein. Die Regierung hat sich heute für die Beteiligung von 400 tschechischen Soldaten an den Stabilisierungskräften im Irak ausgesprochen. Konkret soll es sich um ein Kontingent aus Angehörigen des bereits im Irak stationierten Feldlazaretts, aus Militärpolizisten sowie aus Soldaten aus den Einheiten für die zivil-militärische Zusammenarbeit handeln. Weiter verabschiedete das Kabinett heute Maßnahmen zum Schutz der tschechischen Mitarbeiter des Amtes für Aufbau und humanitäre Hilfe im Irak, teilte Regierungssprecherin Anna Starkova mit. Über die Regierungsentscheidung muss jetzt noch das Parlament abstimmen. Entgegen der Absicht der Regierungskoalition wird das Abgeordnetenhaus den neuen Fernsehrat wahrscheinlich in geheimer Wahl wählen. Dies ist das Ergebnis einer Abstimmung in der unteren Parlamentskammer, bei der es der Regierungskoalition nicht gelang, die Stimmen aller ihrer Abgeordneten für die öffentliche Wahl des Fernsehrats zu bekommen. Aufgabe des neuen Fernsehrats wird es unter anderem sein, einen neuen Generaldirektor für das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen ČTE zu wählen. Das Amt des Generaldirektors wird seit der Abberufung von Jiří Balvin im vergangenen November provisorisch von Petr Klimeš bekleidet. Die Regierung hat heute den Ministern für Auswärtiges und Industrie und Handel, Cyril Svoboda und Milan Urban, angetragen, mit der Europäischen Kommission über die Möglichkeit zu verhandeln, die Eisenwerke im mährischen Třinec in das von der Kommission verabschiedete Restrukturalisierungsprogramm für die tschechische Stahlindustrie aufzunehmen. Man werde versuchen, dies zu erreichen, ohne dass dafür die Summe der vereinbarten öffentlichen Unterstützung in Höhe einer 500 Millionen Euro erhöht werden müsse, sagte Urban am Mittwoch. Gewerkschafter des Unternehmens hatten sich am Vormittag vor dem Prager Regierungsamt versammelt, um die von der Regierung beabsichtigten Verhandlungen mit der Europäischen Kommission zu unterstützen. Weiterhin bestehen sie jedoch auf staatlicher Hilfe für ihr Unternehmen. Die Eisenwerke Třinec sind ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Soweit die Meldungen. Und damit übergebe ich an Jitka Mladková aus der Tagesecho-Redaktion.
Tagesecho.
Auf der Tagung der Nordatlantischen Versammlung in Prag trat der tschechische Premier Wladimír Špidla mit einer Rede auf. Ein Seminar zum Holocaust der Roma stand am Dienstag auf dem Programm des Internationalen Festivals der Roma-Kultur in Prag. Stichwort Steuerreform, in Tschechien angesagt, in der Slowakei bereits realisiert. Dazu ein Vergleich. Das sind, meine Damen und Herren, die Hauptthemen im folgenden Tagesecho. Mit dem letzten Verhandlungstag wurde in Prag das Treffen der Nordatlantischen Versammlung fortgesetzt. Vor die NATO-Parlamentarier trat auch der tschechische Premier Wladimír Špidla. Dagmar Kebelová berichtet.
Der erste Redner des Vormittags war der Präsident der Parlamentarischen Versammlung, Dobereuter, der vor allem die Wichtigkeit der transatlantischen Beziehungen hervorgehoben hat. Europa und Amerika müsse zusammenarbeiten, unterstrich Bereuter, weil sie sich getrennt nicht den Gefahren der aktuellen Welt stellen können. Bezüglich Irak meinte er, es wäre egal, dass es verschiedene Interessen gegeben hatte, nun müsse der Aufbau Iraks als eines freien Landes im Vordergrund stehen. Der tschechische Premier Wladimír Špidla sagte, dass die Nordatlantische Allianz ganz bestimmt in der Stärkung der Sphäre der Stabilität und der Sicherheit Erfolg verzeichnet hatte, indem beim Prager Gipfel 7 Länder zur Mitgliedschaft eingeladen wurden. In letzter Zeit hätte sich bewiesen, dass die Staaten sehr eng zusammenarbeiten müssen und ihre Spezialisierung weiterentwickeln. Hier sprach Premier Špidla über die Erfahrungen Tschechiens mit den Anti-ABC-Waffen, deren Qualität nun einmal mehr beim Irak-Einsatz bewiesen wurde.
Wir sind bereit, unsere Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, sowie das Personal und Fähigkeiten, einschließlich der Führungskräfte. Wir haben großes Interesse daran, dass die neue Einheit schon ab Anfang des kommenden Jahres funktionieren kann und dass es Mitte 2004 volle Einsatzfähigkeit erreicht.
Die Allianz müsse funktionsfähig und effektiv bleiben. Die Allianz war in der Vergangenheit erfolgreich, weil sie, Premier Spiller zufolge, auf zwei Beinen festgestanden hätte, auf einem in Europa und auf dem anderen am amerikanischen Kontinent. Tschechien begrüße die Debatten über die Stärkung der europäischen Verteidigungspolitik und Premier Spiller sieht darin gleichzeitig eine Stärkung der NATO. EU soll keine neue militärische Großmacht werden, sie soll kein Gegengewicht zu den USA, sondern eine Ergänzung sein. Transatlantische Partnerschaft muss auch weiterhin für Amerika und Europa die Grundlage der Beziehungen bleiben, so Spiller. Die transatlantischen Beziehungen wären ein Garant für den Frieden und man dürfe nicht zulassen, dass diese Partnerschaft geschwächt wird.
Der NATO-Generalsekretär George Robertson hat als Kind gegen amerikanische Armee demonstriert. Das hat er bisher nie offiziell bekannt gegeben. Er hat es aber einem 13-jährigen Jungen aus dem westböhmischen Pilsen erzählt. Wie es dazu kam, erfahren Sie jetzt von unserem freien Mitarbeiter Martin Jeschek.
Der 13-jährige David Hodan aus Pilsen hat einen literarischen Wettbewerb gewonnen. Sein Thema war: Was würde ich machen, wenn ich der NATO-Generalsekretär wäre? Seine Antwort war kurz und bündig: Ich weiß nicht. Das ist die übliche Antwort eines Schülers. In seiner Arbeit schreibt er dann, wie er sich die Zukunft vorstellt. Sein Essay enthält keine abgedroschenen Phrasen vom Typ, dass es keine Kriege und kein Unrecht auf der Welt geben sollte. David endet den Text mit einem Zitat von Charlie Chaplin: Ich befasse mich mit der Zukunft, weil ich in ihr leben werde. Auf die Frage von Radio Prag, ob man jetzt am besten das ganze Militär auf der Welt abschaffen soll, damit endlich Frieden herrsche, hatte David Hodan eine eher militärisch klingende Antwort parat.
Podle toho, jako samozřejmě, kdyby to byla naše nepřátelská armáda, tak logicky teda odstraní.
Es kommt darauf an, um welche Armee es sich handeln sollte. Natürlich, wenn es eine uns feindlich eingestellte Armee wäre, dann bitte abschaffen. Aber die unsere sollte man schon behalten.
George Robertson war vom Brief von David Hodan aus dem westböhmischen Pilsen begeistert. Und er hat sich auch Zeit genommen, ihn im Prager Hrsanský Palais zu empfangen. David war mit seinen Fragen bei dem kurzen Gespräch mit dem NATO-Generalsekretär viel erfolgreicher als jeder anwesende Journalist. Er konnte alles fragen. Und da hat er unter anderem auch wissen wollen, ob Lord Robertson ein anständiges Kind war. Die Antwort hat er dann im Interview mit Radio Prag so kommentiert.
No, zas tak jako úplně zlobivý nebyl, ale jak tady říkal, třeba s tím...
Na, so unanständig war er auch nicht, aber als er klein war, hat man an der Küste Schottlands eine amerikanische U-Boot-Basis errichtet. Es gab Demonstrationen dagegen und er hat auch demonstriert.
David Hodan wohnt in Pilsen und besucht die 15. Hauptschule in der Vorstadt Skvrňany. David ist körperlich behindert und sitzt im Rollstuhl. Auch wenn er sich viel zu Hause aufhält, hat er es geschafft zu verschweigen, dass er Korrespondenz mit dem NATO-Generalsekretär führte. Erst als die Allianz die Einladung zur NATO-Parlamentariersitzung in Prag geschickt hat, musste er mit der Wahrheit vor seinen Eltern rausrücken.
Der Genozid der Roma während des Zweiten Weltkrieges hatte in verschiedenen Ländern Europas dieselben Wurzeln. Dies wurde während des Seminars über den Roma-Holocaust festgestellt, das im Rahmen des Internationalen Roma-Festivals Kamoro am Dienstag im Jüdischen Rathaus in Prag stattfand. Martina Schneiberger nahm an dem Seminar teil.
Dieses Lied trägt den Titel Auschwitz ist ein großes Gefängnis und wurde von den Roma komponiert und gesungen, die aus den böhmischen Ländern in das Konzentrationslager Auschwitz verschleppt wurden. Während des Seminars wurde es von einer Zeitzeugin, Frau Emilie Machalkova, vorgetragen, deren Verwandte in Auschwitz ermordet wurden. Mit der Verfolgung der Roma während der Nazizeit in den einzelnen Ländern Europas befassten sich Experten aus Deutschland, Österreich, Polen, Russland, Serbien, der Slowakei, den USA und Tschechien während des Prager Seminars. Nach den Wurzeln der Verfolgung der Roma fragte ich Michael Zimmermann von der Ruhr-Universität in Bochum.
Es sind einerseits traditionelle Klischees, Vorurteile gegenüber Zigeunern. Bei jedem Zigeuner wurde zunächst einmal angenommen, dass er stehlen würde. Man ging davon aus, meist ohne die Betroffenen überhaupt zu kennen, dass sie lügen würden, dass sie insgesamt unehrlich seien, dass sie schmutzig seien. Also da bestand ein weites Feld von zigeunerfeindlichen Klischees. Und es gibt vielleicht auch noch Folgendes. Wenn man das Zigeunerbild über die Jahrhunderte sich anschaut, kann man feststellen, dass die Zigeuner eine Art Gegenbild zur Disziplinierung in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft waren. Die Zigeuner wurden in der Fantasievorstellung zu denen, die ausbrechen konnten, die sich der Disziplin nicht unterwarfen, die den Ort verließen, die sich der geregelten Arbeit verweigerten. Und dies hat in der sesshaften Bevölkerung sehr ambivalente Gefühle ausgelöst. Teilweise romantische Gefühle, es gibt ja die Zigeunerromantik, teils aber auch ein Neid, der sich zum Hass auswuchs und auch dann dazu beitragen konnte, dass man sagte, dieses Gegenbild zu unserer Lebensweise soll aus unserem Blickfeld verschwinden. Also auch das konnte mit dazu beitragen, die Hassgefühle zu verstärken.
Es wurden viele Fakten über die einzelnen Aspekte des Roma-Holocaust zusammengetragen. Der slowakische Historiker Ivan Kamenec erinnerte zum Abschluss seines Vortrags daran, dass bei alten Forschungen oft die menschliche Seite zu kurz kommt, zum Beispiel die Frage, wie sich die sozusagen schweigende Mehrheit in den einzelnen Ländern damals verhielt oder inwieweit sich die inzwischen bekannt gewordenen Tatsachen über den Roma-Holocaust heute auf die öffentliche Meinung auswirken. Michael Zimmermann dazu.
Ja, ich glaube, das kann sich auswirken dann in positiven Sinne, die gesellschaftliche Stimmung und Meinung beeinflussen. Erstens, wenn eine Bürgerrechtsbewegung der Roma eintritt für ihre eigenen Rechte und dies in der Öffentlichkeit in einer für die Bevölkerung verständlichen und nachvollziehbaren Weise deutlich macht. Das ist ein Aspekt. Das zweite, ich glaube, es wird wichtig sein, und das hängt von uns, also den Nicht-Roma, ab, darauf zu drängen, dass bei Gedenktagen, dass bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sich mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und der deutschen Besatzungsherrschaft beschäftigen, sich immer jemand meldet und sagt, vergesst die Roma nicht. Das kann helfen und diese Erinnerung trägt natürlich dazu bei, zu sagen, ein solches Unrecht, eine solche Verfolgung, Diskriminierung und ein solcher Genozid darf nie wieder geschehen. Insofern kann die Erinnerung, und ich meine nicht nur die Roma, sondern potenziell alle verfolgten Minderheiten ein wenig schützen helfen. Aber das hängt von unseren Aktivitäten ab.
Themawechsel. Am Dienstag, als der Internationale Währungsfonds seine neueste Prognose für das diesjährige Wachstum des Bruttoinlandsproduktes der Tschechischen Republik bekannt gab und die noch im September vergangenen Jahres geschätzten 3,2% dabei auf unter 2% nach unten korrigierte, meldete auch die Slowakei ihre Absichten bei der Durchführung einer tiefgreifenden Steuerreform an. Anders als die Tschechische Republik wollen die Slowaken dabei zwei der tragenden Steuern, die Einkommens- und die Mehrwertsteuer, auf jeweils 19% senken. Ein mutiger, aber auch gewagter Schritt, den die meisten Wirtschaftsexperten jedoch begrüßen. Und die Tschechische Republik? Wie effizient werden deren geplante Reformen eingeschätzt? Dieser Frage ist Lothar Marti nachgegangen.
Die slowakischen Reformen, die eine Verringerung der Steuerbelastung vorsehen, werden von den meisten Experten als ein Schritt in die richtige Richtung angesehen. Ein Schritt, den auch die Tschechische Republik unternehmen sollte. Weshalb, dazu sagte der Analytiker der tschechischen Finanzgesellschaft Patria Finanze, David Marek, gegenüber Radio Prag.
Danke. Co se týče vývoje ekonomiky, velmi důležité je především nastavení daně z příjmů.
Also, was die Entwicklung der Ökonomie betrifft, so ist vor allem die Einstufung der Einkommenssteuer sehr wichtig. Und der slowakische Weg, der eine Verringerung und eine Vereinheitlichung der Einkommenssteuer auf 19% vorsieht, gibt den ausländischen Investoren einen Anreiz an die Hand, nämlich den Anreiz, noch mehr Investitionen zu tätigen. In dieser Hinsicht versucht auch die Tschechische Republik, ihr Steuersystem zu reformieren. Im Rahmen der Reform der öffentlichen Finanzen soll es dabei bis zum Jahr 2006 zu einer Reduzierung der Einkommenssteuer für Rechtspersonen auf 24% kommen. Nichtsdestoweniger ist nicht zu übersehen, dass der Steuersatz in der Slowakei auch dann noch um 5% niedriger ist. Das bedeutet, die Tschechische Republik sollte einen ähnlichen Schritt in Erwägung ziehen. Denn nur eine weitere Steuersenkung in allernächster Zukunft kann dafür sorgen, dass Tschechien auch weiterhin auf dem Markt der ausländischen Investitionen in Mittel- und Osteuropa konkurrenzfähig bleibt.
Die Konkurrenzfähigkeit ist jedoch nur eine Seite. Andererseits stellt das slowakische Modell auch ein hohes Risiko dar, das sich nicht unbedingt auszahlen muss, warf der Finanzexperte der Londoner ABM Amro Bank Soltpap in die Debatte ein. Denn, so zeigt die Vergangenheit, auch beim Ex-US-Präsidenten Ronald Reagan hatten die drastischen Steuersenkungen zu einem hohen Defizit geführt. Doch bewegen muss sich was, auch in Tschechien, will das baldige EU-Mitglied nicht allzu lange auf die Einführung des Euro warten müssen. Analytiker David Marek hebt vor allem einen Punkt hervor, den die Reform der öffentlichen Finanzen in Tschechien mit sich bringen sollte.
Also am wichtigsten wird es sein, solche Reformschritte zu tätigen, die zu einer langfristigen bis endgültigen Stabilisierung der öffentlichen Haushalte führen. Es hilft nicht, wenn in einem Jahr einige Ministerien ihre Ausgaben senken oder zusammenstreichen, denn das garantiert noch nicht, dass diese Ressorts in den darauffolgenden Jahren ihre Forderungen nicht wieder geltend machen und somit die öffentlichen Haushalte erneut belasten. Also am wichtigsten sind diesbezüglich vor allem die Mandatsausgaben des staatlichen Haushalts, egal ob es sich dabei um die Ausgaben im Rahmen des Rentensystems oder aber um die Ausgaben im Rahmen der weiteren Sozialpolitik handelt. Das war unser Tagesecho für heute. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es weiter und zwar mit dem Sportreport von und mit Lothar Martin.
Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Sie
Martina Schneiberkova
und Lothar Martin. Am 18. Mai beging der Tschechische Rundfunk das 80-jährige Jubiläum seines Bestehens. 80 Jahre Tschechischer Rundfunk bedeuten auch eine nahezu ebensolch lange Zeit, die mit Sportreportagen angefüllt ist. Wir wollen Ihnen daher heute einige der schönsten zu Gehör bringen und Ihnen zudem den wohl populärsten tschechischen Sportreporter seiner Zeit etwas näher vorstellen. Um wen es sich dabei handelt, das erfahren Sie gleich. Man schrieb den 3. Oktober 1926. An diesem Tag wollte der tschechoslowakische Rundfunk vom Spielfeld auf dem Prager Letner Plateau die Fußballpartie SK Slavia Prag gegen Hungaria Budapest übertragen. Doch der dafür vorgesehene Reporter, ein gewisser Herr Horacek, war nicht erschienen, der sich vermutlich dieser Aufgabe nicht gewachsen sah. Was nun, grübelten die Mitarbeiter des Rundfunks und wandten sich an die Gastgeber, den Ausschuss des SK Slavia. Und der entschied salomonisch. Für alles ist der Geschäftsführer verantwortlich. Der hieß Josef Laufer, war damals 35 Jahre alt und zierte sich zunächst. Doch er ließ sich überzeugen und setzte sich ans Mikrofon. Das Außergewöhnliche an seiner ersten Reportage war jedoch, dass sie nur eine Halbzeit umfasste. Die zweiten 45 Minuten des Spiels wurden auf Anweisung des damaligen Rundfunkdirektors nicht ausgestrahlt, da dieser nicht wusste, dass eine Fußballbegegnung in zwei Hälften unterteilt ist. Resolut hatte er verkündet, von diesem Fußball ist es schon genug, und er wies an, anstelle dessen Musik zu spielen.
Josef Laufer hingegen hatte noch nicht genug vom Kommentieren und Berichten mit dem Mikrofon in der Hand. Zu dieser Zeit war er neben seiner Clubtätigkeit bei Slavia Prag auch als Redakteur der Prager Presse angestellt. Doch die Rundfunkarbeit ließ ihn fortan nicht mehr los und er wurde geschätzt und beliebt unter seinen Zuhörern. Man sagt, seine beste Reportage habe er beim Finale der zweiten Fußballweltmeisterschaft 1934 in Italien geliefert. Die Tschechoslowakei unterlag den Gastgebern Azzurri mit 1:2 nach Verlängerung. Trotz der ziemlich einseitig zugunsten der Platzherren gepfiffenen Partie wettete Laufer nicht gegen den schwedischen Schiedsrichter Eklind, sondern kommentierte sachlich kritisch. Hier der für ihn wohl schönste Moment seiner Reportage.
In der 21. Minute führt die Tschechoslowakei mit 1:0.
Bekannt geworden ist Laufer auch durch seine Reportagen von den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin. Dabei ereignete sich diese Begebenheit.
Hitler, der in der Loge die einzelnen Sieger empfing, lehnte es ab, diese Ehre auch den Sportlern mit dunkler Hautfarbe zu erweisen. Also auch dem vierfachen Olympiasieger Jesse Owens. Laufer, der seinen Reporterplatz in unmittelbarer Nähe der Hitlerloge hatte, bat Owens zu einem Interview. Jesse nahm die Einladung an und so kam es, dass trotz des Befehls, ein farbiger Sportler habe sich Hitlers Platz nicht zu nähern, Owens zum Entsetzen der Veranstalter und Polizisten die Stufen der Haupttribüne emporstieg. Ins Laufersche Mikrofon sprach er von seinen Erfolgen, seiner Trainingsvorbereitung, der Atmosphäre der Spiele sowie die von Polizei und Militär auf die Sportler ausgeübte Einschnürung.
Einen weiteren Beleg für seine Anti-Hitler-Haltung lieferte Laufer in seiner Nachbetrachtung zum Sportjahr 1938. In jenem Jahr fand auch die 12. Eishockey-Weltmeisterschaft in Prag statt, die von Kanada vor England, der Tschechoslowakei und Deutschland gewonnen wurde. In seiner Nachbetrachtung berichtete Laufer unter anderem:
Československo bylo třetí po vítězství nad Německem 3:0.
Die Tschechoslowakei wurde Dritter nach einem 3:0-Sieg über Deutschland. Vor der Radioübertragung dieses Spiels brachte der Rundfunk in Berlin eine geharnischte Rede Hitlers, in der dieser der Tschechoslowakei offen drohte wegen der angeblichen Unterdrückung der Sudetendeutschen. Gleich auf Hitlers Prahlerei folgte die Reportage über den 3:0-Sieg der tschechoslowakischen Eishockeyspieler über die Deutschen. Ich war damals nicht allein, dem eine solche Antwort unserer Sportler gefallen hat.
Wenden wir uns aber in den verbleibenden Minuten noch einigen glorreichen Sportreportagen der tschechischen Nachkriegsgeschichte zu. Eine der herausragendsten Figuren des tschechischen Sports war zweifellos der Langstreckenläufer Emil Zátopek. Der leider schon verstorbene großartige Athlet gewann 4 olympische Goldmedaillen, davon allein 3 bei den Spielen 1952 in Helsinki, wo er sich nach den Siegen über die 5- und 10-Kilometer Strecke auch auf der Marathondistanz durchsetzte. Seine letzten 300 Meter wurden dabei vom slowakischen Sportreporter Bohuš Ujček wie folgt kommentiert.
Vážení posluchači, 300 Metrov chybuje do cílevej pásky, ktorá je už natiahnutá. Zátopek, Zátopek!
Liebe Zuhörer, es sind noch 300 Meter bis zum Ziel. Zátopek, Zátopek, Zátopek schreien die 75.000 Zuschauer, die alle erstaunt und begeistert sind. Und Zátopek, so sehen wir, ist noch frisch. Er grüßt hinein ins Publikum. Noch 120 Meter. Zátopek kommt als Erster ins Ziel.
Ein besonderes Kapitel in der Historie der Fußball-Europameisterschaften waren die Endspiele zwischen Tschechen und Deutschen in den Jahren 1976 und 1996. Vor 27 Jahren, beim denkwürdigen Elfmeterdrama von Belgrad, traten die Tschechen noch in einem gemeinsamen Team mit den Slowaken an. Das Finale war noch keine 8 Minuten alt, als es nach einer Flanke von Verteidiger Pivarník im deutschen Strafraum zu dieser von Václav Svoboda kommentierten Situation kam.
Pivarník by měl odcentroval do pokutového území, ale tam už jsou jen hráči německé spolkové republiky. Máme šanci, nebezpečná situace, celá.
Gefährliche Situation vor dem Tor der Bundesrepublik Deutschland. Meyer konnte noch einmal parieren, danach überquert der Ball jedoch den gesamten Strafraum und Schwelek, der Neuling in unserer Mannschaft, erläuft ihn sich und vollendet zum Führungstor für die Tschechoslowakische Sozialistische Republik.
Dem 1:0 folgte später noch das 2:0 durch Dobiáš, durch danach erzielten Dieter Müller und Bernd Hölzenbein die Treffer zum 2:2 entstand. So musste das Elfmeterschießen entscheiden, bei dem Uli Hoeneß als einziger Deutscher verschoss und Antonín Panenka mit seinem berühmt gewordenen Kunststoß alles klar machte und zum 5:3-Sieg für die Tschechoslowakei vollendete. 20 Jahre später, beim EM-Finale Tschechien gegen Deutschland im Londoner Wembley Stadion, waren die Tschechen erneut in Führung gegangen. Und zwar durch Bergers verwandten Foul-Elfmeter in der 59. Minute. Danach konnte Oliver Bierhoff zum 1:1 ausgleichen und in der 5. Minute der Verlängerung kam es dann zu dieser Situation, die Kamil Jascha wie folgt festhielt.
Pozor na Klinsmana, má prostor v 16. Levou nohou centruje do pokutového území. Ještě nebezpečná situace. Němci střílí. Je to branka, přátelé.
Achtung auf Klinsmann, er steht frei im 16-Meter-Raum. Mit dem linken Fuß kann er flanken. Noch immer ist die Gefahr nicht beseitigt. Die Deutschen schießen und es ist ein Tor, liebe Freunde. Es ist entschieden.
Jawohl, durch den zweiten Treffer von Oliver Bierhoff drehte Deutschland diesmal den Spieß um und gewann das 96er Endspiel durch das Golden Goal mit 2:1 in der Verlängerung. Der größte tschechische Erfolg im Eishockey wiederum liegt erst 5 Jahre zurück. Denn bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano eroberte die Tschechische Republik die Goldmedaille. Radioreporter Aleš Procházka hat den entscheidenden Moment des 1:0 Sieges über Russland so festgehalten.
Možná, že na jeho názor dá víc, než třeba na názor Martina Ručinského, neboť on to byl, kdo ve druhé třetině při samostatném nájezdu na branku Štalenkovovu byl v rozhodném zlomku sekundy zezadu nedovoleně atakován a po skončení druhé třetiny dlouze vyjednával gól!
Es war der Torschrei zum vielumjubelten 1:0 durch den Schlagschuss von Peter Svoboda in der 51. Minute, der den gleichzeitigen Endstand bedeutete. Und mit dieser Einspielung sind wir auch schon wieder, schneller als gedacht, am Ende unserer heutigen Sendung angelangt.
Das war Lothar Martin und sein Sportreport. Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9:30, 11 hodin a od 13 hodin 30